Hallo und herzlich willkommen zum Agent Mensch, unserem neuen Podcast rund um unsere sehr persönliche Beziehung zur künstlichen Intelligenz und ihren Auswirkungen auf unsere Welt und Gesellschaft. Ich bin Joanna Breidenbach, ich bin Kulturanthropologin, Sozialunternehmerin und Autorin.
Und Bettina Rollo, ich bin Organisationsentwicklerin, Psychotherapeutin und Autorin.
Und es ist hier sehr spannend für uns heute zusammenzukommen, weil wir nämlich seit 10 Jahren eine wirklich sehr schöne, vielfältige, fruchtbare Zusammenarbeit haben im Bereich von Arbeit, Zukunft der Arbeit, Selbstorganisation, innere Kompetenzen und jetzt uns entschieden haben, einen neuen Podcast oder ein neues Projekt anzufangen. Und deswegen ist das irgendwie wirklich so ein richtiger Kick-off, was Neues hier. Und wir sind super gespannt, was wir zusammen machen werden.
Ja, ich freue mich auch total, dass wir wieder ein neues Projekt zusammen haben. Willst du da mal losstarten und ein bisschen erzählen, warum haben wir uns denn für das Thema entschieden?
Absolut. Also ich meine, eigentlich ist es ein bisschen so, weshalb wollen wir uns mit dem Thema KI beschäftigen? Es ist in aller Munde. Ja. Ich komme gerade von einer Offsite von einem Unternehmen, in dem ich sehr aktiv bin und wir haben gefühlt nonstop über die Rolle von künstlicher Intelligenz geredet. Ja, also wir sehen, dass unheimlich viele Menschen Sprachmodelle insbesondere benutzen. Es sind ja schon 10% der Weltbevölkerung. In China ist es schon 1/3 der Bevölkerung, die täglich und regelmäßig LLMs benutzen. Die wertvollste Firma der Welt ist Nvidia, ein Chip-Hersteller, der explizit eben für künstliche Intelligenzforschung Chips herstellt. Aber in dieser ganzen großen Entwicklung, die wir sehen, ist auch eine sehr, sehr große Verunsicherung. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Prognosen, ganz unterschiedliche Ansichten. Der ganzen Entwicklung werden ganz unterschiedliche Bedeutungen zugewiesen. Um einfach nur mal so zwei krasse Gegensätze zu nehmen, vielleicht. Es gab vor ein paar Monaten 2 Paper, die sehr kurz aufeinander erschienen sind. Das eine war AI 2027 von, und jetzt muss ich ein bisschen immer mit der Aussprache der Autoren, vielleicht mache ich da ein bisschen was falsch, von Daniel Cotoltaglio und Kollegen. Der hat eben dieses AI 2027 geschrieben und dann gab es ein anderes Paper, das hieß AI as Normal Technology von Arvind Narayanan und Sayash Kapoor. Und diese beiden Paper stehen eigentlich sehr schön schon für 2 ganz unterschiedliche Szenarien. Ja, also AI 2027 prognostiziert, dass wenn sich die generelle Entwicklung jetzt einfach weiter fortsetzt, dass wir dann im Jahr 2027 KI-Systeme haben werden, die intelligenter, schneller und strategischer sind als Menschen, dass die sich ständig selbst verbessern werden, also dass wir eine exponentielle Verbesserung der Systeme erleben werden, dass die Macht akkumulieren werden und dass sie menschliche Institutionen aushebeln werden, sodass letztendlich eigentlich wir als Menschheit, so die Gefahr, die Kontrolle über die Zukunft verlieren. Und auf der anderen Seite dann AI as normal technology. Tja, das ist, da wird gesagt, nee, nichts wird so heiß gegessen wie gekocht. AI ist zwar eine wichtige Technologie, aber letztendlich ist sie keine sprunghafte, unkontrollierbare Superintelligence, sondern sie reiht sich in die Folge von historischen, transformativen Technologien ein, die wir aber auch beherrschen können. Ja, also da wird eher der Vergleich gemacht, wie das ist wie das Aufkommen der Elektrizität oder das Internet. Also das hat unser Leben definitiv sehr massiv verändert, aber ist jetzt nicht irgendwie was, dass wir als Spezie die Bedeutung vollkommen verlieren und wir jetzt nur noch mit Robotern und transhumanen Wesen zu tun haben werden. Ja? Also KI ist kontrollierbar und gestaltbar, ist die These von diesem Paper. Und wenn ich mir so anschaue, was ich so höre an Podcasts und an Diskussionen, die ich mitkriege, dann merke ich, dass ich zwischen diesen beiden total unterschiedlichen Szenarien auch super unbefriedigend finde, in welchem Rahmen eigentlich KI meistens diskutiert wird. Ja, das ist entweder eine extremst verkürzte Sicht, wo Fragen nach, die uns ja beide auch interessieren, nach Subjektivität, nach Bewusstsein, nach dem Menschsein an sich, jetzt nicht nur rein als Gehirnleistung und Rationalität, überhaupt keine Bedeutung gibt. gegeben wird und wo ganz häufig so ein total krasser Determinismus einfach herrscht. Ja, als wenn wir eine Entwicklung, die wir jetzt sehen, die wird einfach linear fortgeschrieben und es werden dann sehr so Pauschalurteile gemacht und vor allen Dingen wird unheimlich viel, glaube ich, das werden wir in den nächsten dieser Folge und in den nächsten ja auch besprechen, unheimlich viel wird darauf projiziert, unsere Ängste, unsere Wünsche, uns wird so getan, als wenn wir eben sowas mit so einem Wesen zu tun haben, ne? Und das ist, da haben wir, glaube ich, ziemlich viele große Fragezeichen. Ja, was würdest du denn sagen? Was ist so deine Perspektive, beziehungsweise was interessiert dich denn da so? Weshalb startest du diesen Podcast mit mir?
Ich glaube, mich interessiert genau dieses Zusammenspiel. Also erstmal nochmal überhaupt für mich einzuordnen, was ist es eigentlich? Und ich habe neulich einen Podcast gehört, den du mir geschickt hattest mit Meredith, erinnere mich nochmal.
Whittaker.
Und da war ich total entlastet, dass sie da drin sagt, ja, jeden Morgen wacht man auf und AI ist was anderes oder es ist was anderes. Der Kontext verändert sich die ganze Zeit. Und in dieser Veränderung mich aber irgendwie so orientiert zu halten, wie es geht, und wenn ich desorientiert bin, irgendwie einen guten Umgang mit meiner Desorientierung zu haben, also nicht irgendwie mich dann einfach nur komplett rauszuziehen oder mich dann in irgendwie eine Art von Interpretation oder Einstufung, hast uns ja gerade die ganze Bandbreite auch dargestellt, was das irgendwie sein könnte und was das jetzt für uns bedeutet, als Menschheit, als mich, als Individuum. Also mich da irgendwie orientieren zu können, das merke ich, dieses Sense-Making, so was... was ist das jetzt eigentlich? Und wenn es nicht abschließend auch beurteilbar ist, was das jetzt eigentlich ist, welchen Platz nimmt das denn in meinem Leben ein? Was ist denn die Bedeutung, die ich dem Ganzen geben will? Und da bin ich einfach total daran interessiert, weil ich glaube, das entsteht immer im Zusammenspiel mit meinem Inneren und da komme ich ja schon mit was. Also das fällt ja bei mir nicht auf eine neutrale, innere, weiße Fläche sozusagen. Und dann... Wenn ich dann noch mal ein bisschen dann die Radien größer mache und ich sage, okay, es geht jetzt nicht nur um mich als Bettina, um wie finde ich als AI und was macht das für mich, dann interessiert mich das ja schon, was ist das denn jetzt in den großen Veränderungsbewegungen von uns als Menschheit? Und ich erlebe unsere Zeit gerade als eine große Zeit des Wandels. Ich glaube, da gibt es auch so unterschiedlichste Schlagwörter, die hier im Raum rumschwirren. Manche erleben es einfach nur als Rückschritte. Andere sagen, es ist der Paradigmenwechsel. Also irgendwas verändert sich so fundamental, dass die Art und Weise, wie wir Leben begreifen, oder wie auch Bewusstsein vielleicht sich gerade entfaltet, wo wir dann mal definieren müssten, was Bewusstsein dann für jeden so ist, dass sich da was verändert. Und ich frage mich halt, was passiert da gerade und welche Rolle spielt KI da drin? Also ist das dann ein Treiber oder ist das ein Symptom von dieser Veränderung? Ist es überhaupt Veränderung? Also so dieses Einordnen. Und da finde ich es einfach total spannend, weil wir so unterschiedliche Hintergründe haben, miteinander im Gespräch zu sein und sowohl das Innere mit reinzunehmen, als auch halt ganz viel von dem, was wir im Außen wahrnehmen und benennen können und das miteinander in Zusammenhang zu setzen. Ich glaube, das ist so das Spannendste. Und finde es halt eben auch schön, wenn wir dann auch mal ein bisschen so historische Vergleiche reinholen. Und vielleicht starten wir damit ja direkt mal. Was wäre denn so in deiner... aus deiner Perspektive ein guter historischer Vergleich für das, was gerade passiert? Gibt es da überhaupt irgendwas?
Na klar, also ich glaube, wenn man sich so anschaut, was in der Geschichtsforschung oder in der Entwicklung der Menschheit gerne immer als so sprunghafte Entwicklung, die dann aber doch über längere Zeiträume eigentlich verläuft, gesehen wird, ist natürlich sowas wie der Anfang der Landwirtschaft. Oder aber wahrscheinlich das, was für uns am relevantesten ist, so ein Sprung wie von zur Zeit der Industrialisierung, wo das Gros der Menschen ja innerhalb von relativ kurzer Zeit, ein paar Jahrzehnten, waren die meisten Leute früher dann Ackerbauern. Ja, ich glaube, irgendwie 95% der ganzen Weltbevölkerung hat Anfang des 19. Jahrhunderts in der Landwirtschaft gearbeitet. Und ein paar Jahrzehnte später waren das Fabrikarbeiter und eine vollkommen ausdifferenzierte Berufswelt. Also wenn du dir anschaust, eben die meisten früher in der Landwirtschaft. Heute, ich habe vorhin mal nachgeschaut, gibt es in Deutschland offiziell 1300 Berufsgruppen, die man dann nochmal in, ich glaube, 25.000 Berufsbezeichnungen einzeln untergliedern kann. Ja, also was da für ein Sprung stattgefunden hat. Und der hat natürlich nicht nur stattgefunden, dass plötzlich jetzt Menschen am Tag was anderes machen, sondern damit ist natürlich ein gesamter riesiger großer Veränderungsprozess einhergegangen. Ne? Das ist die Identität eines jeden Menschen hat sich total verwandelt. Ja? Während ich früher dann vielleicht jemand war, der ganz stark eingebettet war in eine Gemeinschaft, die sehr lokal war, wo ich meine Identität sehr stark eben über aus einer Tradition auch gezogen habe und aus meinem sozialen Stand her, plötzlich wurde das pulverisiert, ja, und atomisiert. Ich meine, Marx hat ja dieses schöne Wort für den Kapitalismus und für diese Entwicklung der Moderne geprägt. All that is solid melts into air. Diese Fragmentierungsbewegung eigentlich, die da stattfindet. Plötzlich war es eben nicht mehr Tradition und Gemeinschaft, die identitätsbildend war, sondern dann waren es plötzlich Lohnarbeit, es war Leistung, es war Menschen, die in der Urbanisierung vereinzelt waren zum Teil. Und das ganze Lebensgefühl veränderte sich. Ne? Während ich vorher sehr zyklisch mit den Jahreszeiten zum Beispiel und mit den Tagesabläufen gelebt habe, plötzlich wurde das elektrifiziert. Damit waren Tag- und Nachtrhythmen vollkommen verändert. Das ganze Zeitverständnis hat sich verändert. Plötzlich Mitte des 19. Jahrhunderts taucht sowas auf wie eine Weltzeit. Ja, davor hatte jeder Kirchturm hat meine Zeit gesetzt. Und plötzlich gab es eine einheitliche, über den ganzen Globus ausgebreitete Zeit, die mit mechanischen Uhren und so, ja, die natürlich den ganzen Lebensrhythmus massiv verändert hat.
Das hört sich ja dann so auch an, als würde darüber so eine ganz neue also Art, wie wir Realität wahrnehmen und wie wir auch also unsere Identität da drin bilden. Und damit sitzen wir dann wahrscheinlich in einem neuen Wertesystem, oder?
Genau, neues Wertesystem, was sehr auf die Zukunft plötzlich auch ausgerichtet ist, ne? Wo so Sachen wie wahrscheinlich Werte, die früher sehr wichtig waren, so wie Pflicht, Frömmigkeit, Fleiß, nicht mehr so wichtig waren wie dann andere Werte wie Nützlichkeit, Effizienz, welchen ökonomischen Beitrag, also diese Verwirtschaftlichung des Menschen und dass plötzlich meine Produktivität als das Wichtigste quasi an dem menschlichen individuellen Leben angesehen wird. Das ist natürlich irgendwie was, was eine extreme Veränderung mit sich bringt und auch einfach, woher ich meine psychologische Sicherheit beziehe. Ja, also bin ich zugehörig und eingebettet in einer Familie, in einer Gemeinschaft, in einer religiösen Gemeinschaft oder bin ich plötzlich ziemlich entwurzelt, bin ich auch ganz neuen Risiken ausgesetzt, weil ich eben vielleicht so vereinzelt bin, dass ich irgendwie, wenn ich krank werde, dass das dann gleich total lebensbedrohlich ist, weil ich die alten Sicherheitsnetze nicht mehr greifen und individuelle Risiken nicht mehr so gemeinschaftlich getragen werden wie vorher. Ne? Und das Interessante ist ja, dass das zwar dann eine Entwicklung ist, aber natürlich ist die menschliche Entwicklung ja so dynamisch, dass dann auf diese, sagen wir mal, negativen Folgen dann natürlich auch wieder die Gesellschaft auch Antworten findet. Im Sinne von dem Sozialstaat, den wir dann in Europa entwickelt haben, im Sinne von Versicherungen, die neue Formen sind, um Risiken abzufedern. Also das ist, glaube ich, so dass das Tolle irgendwo, diese Dynamik, aber auch das Schwierige, wenn man es einfach nur beschreiben will, was sich da alles verändert.
Ja, und ich denke, es lässt sich vor allem im Nachhinein wahrscheinlich alles ein bisschen linearer darstellen, als es dann abgelaufen ist. Und ich glaube, das ist ja was wir auch immer wieder in unsere Reflexion reinnehmen wollen. So, was nehmen wir denn wahr und wie können wir da mit Bewegung gehen und nicht auch ein bisschen krampfhaft vielleicht versuchen, so eine Linearität irgendwie versuchen herzustellen, sondern uns eben auch so ein bisschen auf Desorientierung und Nichtwissen einzulassen, um dann vielleicht irgendwie was Neues zu sehen, weil wir eben da mit dieser Bewegung mitgehen können.
Genau, und ich glaube, also was doch auch noch an dieser Stelle, glaube ich, wichtig ist, dass wir mit der Industrialisierung auch noch mal einen Schritt haben, wie sich das Menschsein und die Bedeutung des Menschen an sich verändert. Mhm. Ja, also natürlich ist schon seit der Aufklärung die Stelle des Menschen im Kosmos extrem aufgewertet, weil eigentlich schon da ja eine göttliche Ordnung vom Sockel gestoßen wurde und der Mensch als Krönung der Schöpfung in vielem erscheint und der Mensch so beseelt ist von dem eigenen Schöpfungsvermögen, dem eigenen Verständnis, der Rationalität, die sich dann in Wissenschaften und so ausdrückt, aber die natürlich auch zu einer Vereinzelung führt, die in vielen Bereichen zu einer Sinnlosigkeit verführt. Was ist denn, wenn ich das Größte von allem bin, aber ich bin sterblich, ich bin leidend, ja, was ist denn dann eigentlich? Wo entsteht denn dann Sinn für mich? Ja, und dass das auch etwas ist, wo wahrscheinlich auch wiederum jetzt in einem nächsten Paradigmenwechsel wieder ganz neue Sinnangebote, alte vielleicht verloren gehen und neue entstehen. Ja.
Genau, aber ich finde vor allem dieses Menschenbild, glaube ich, mit KI, also für viele, eben, da sprechen wir ja dann auch noch ausführlicher drüber, dieses, weil so viel da drauf projiziert wird und die Frage ist, was macht das denn dann mit meiner eigenen Identität? Und weil vor allem ja jetzt KI, finde ich, auch noch mal ein bisschen im, vielleicht, aber vielleicht auch damals im Kontrast gar nicht, zur Industrialisierung ja noch mal so omnipotent daherkommt, ne? So schon fast irgendwie allmächtig und dann der Supercomputer und was da nicht alles vielleicht in unserer Zukunft liegt und dann eben zu gucken, ja, was macht das denn mit unserem Selbstverständnis als Mensch, weil dann die Krone der Schöpfung sind wir ja dann irgendwann nicht mehr, ne?
Ja, so. Das ist so, genau.
Genau.
Ich glaube, was an dieser Stelle vielleicht noch ganz gut wäre, Bettina, weißt du, wir haben ja immer sehr viel auch in den letzten Jahren darüber gesprochen, über einen Paradigmenwechsel. Mhm. Ne? Wir haben in unserem letzten Buch, Die entfaltete Organisation, ein ganzes Kapitel zu Dynamiken des Paradigmenwechsels. Und ich finde es ganz interessant, nochmal auch von dir zu hören. Da haben wir auch eine Strecke, sind wir eine Strecke gegangen, auch in unserem Verständnis, ne? Wo wir heute woanders stehen als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Ja? Wo wir davon vielleicht auch unsere eigenen Wünsche projiziert haben, dass wir gedacht haben, ah, wir sind jetzt in so einer tiefen Krise. Und diese Krise, die bringt auch etwas Neues hervor und dieses Neue ist vielleicht auch etwas, was gesünder ist, was ganzer ist, was, ne, wir haben so Worte geprägt oder nicht geprägt, aber benutzt wie von der Leistungsgesellschaft hin zur Potenzialentfaltungsgesellschaft, also wo wir uns gesehen haben als gesamtgesellschaftlich schon auf einem Weg aus auch vielen Krisen, die Industrialisierung, Globalisierung und sowas mit sich gebracht hat, dass wir da in was Neues, auch was Positives gehen, ne? Und dass wir jetzt auch mit diesem Podcast einfach eine andere Haltung dem gegenüber haben.
Wir wollen uns mal davon freimachen, dass es was Positives passieren könnte. Nee. Na, ich glaube, wir haben ja irgendwie auch gemerkt, so in unserer eigenen Erfahrung von Leben, so der letzten vielleicht so 1,5, 2 Jahre, auch so mit den ganzen Metakrisen, Stapelkrisen, können wir jetzt wieder alle Buzzwords irgendwie an der Stelle reinholen. Ich glaube, mir geht es vor allem um so einen offenen Blick. Also wieso sich da vielleicht auch nochmal ein paar Annahmen frei zu machen und auch offen dafür zu sein, erstmal wahrzunehmen und zu gucken, was passiert denn gerade und dann unterschiedliche Arten des Sense-Makings mal auszuprobieren. Also ne, wir werden immer wieder, glaube ich, müssen wir ja jetzt schon feststellen, dass es auch immer wieder so eine ganze Bandbreite von Möglichkeiten gibt und sich denen jetzt erstmal irgendwie unterschiedlich und offen und gleichwertig zu widmen und das eben nicht durch eine Vorprägung von unserer Seite zu sehen und zu sagen, naja, wir sind sicherlich jetzt auf dem Bewusstseinssprung. Aber vielleicht auch nicht, also das Gegenargument wäre, wir sind auf jeden Fall hart, wir gehen in die Regression, also wir gehen irgendwo hin zurück, wo es schon mal dunkler und enger und kleiner und schlimmer war. Das wissen wir, also dass wir es einfach nicht wissen und dass wir in diesem Podcast und dann auch mit euch, unseren Zuhörern, so ein bisschen erforschen wollen, ja, was könnte das denn sein? Also ich glaube, mir geht es auch viel um offene Arbeitshypothesen und immer unterschiedliche Perspektiven, die mir vielleicht auch manchmal fremd sind, zu erforschen, mal zu gucken, was ergibt sich denn da draus?
Genau, und zugleich ist es ja schon so, dass jeder von uns auch so eine persönliche Ausgangsbasis hat in dem Ganzen. Ne? Und wenn ich mir überlege, was meine Basis da ist in dieser Fragestellung, was ist meine persönliche Beziehung zur KI, wieso beschäftige ich mich damit und so, dann ist die schon sehr geprägt davon, dass ich in dem letzten Schwung von technologischer Entwicklung, so sagen wir mal der Digitalisierung ab den 2000ern, so dem Web 2.0 dieser Entwicklung, sehr aktiv und super potenzialorientiert mich da eingebracht habe und mit zum Beispiel der Mitgründung von BetterPlace.org als Spendenplattform, mit der Gründung von BetterPlace Lab als ein Think Tank, der sich mit den Potenzialen eigentlich, den sozialen Potenzialen der Digitalisierung beschäftigt, dass ich da schon sehen musste, dass ich viele Jahre meines Lebens, also ich würde mal sagen eine Dekade, einen sehr hoffnungsvollen Diskurs mitgeprägt habe, in mir gehalten habe und dann irgendwann sehen musste, dass im Hintergrund eigentlich, während ich so, ich habe jetzt manchmal so das Bild von ich züchte so einen kleinen Bonsai-Bäumchen im sozialen Sektor mit digitalen Werkzeugen, aber im Hintergrund ist so die große Abrissbirne, die irrsinnig viel einfach zerstört, ja, und Überwachungskapitalismus etabliert und autokratische Systeme den Weg bahnt und. Also was wäre, ne? Und ich bin schon davon motiviert, diesen Fehler nicht nochmal zu machen. Mhm. Ja, und nicht mich so von vornherein auf eine bestimmte Lesart dieser Entwicklung eben festzulegen, sondern wesentlich mehr auszuloten, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit und vielleicht kann es auch ganz anders sein. Ja, also das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr stark in mir trage. Mhm. Wie ist denn das für dich?
Ich glaube, mir geht es ähnlich, aber ich glaube, ich habe eine andere Art von wie sagt man, positiven Determinismus in mir. Und das ist, dass ich irgendwie einfach immer an das Potenzial des Menschen glaube, sich weiterentwickeln zu können. Und auch mir einfach es immer schwerfällt vorzustellen, dass wir nicht alle in dieselbe Richtung von Persönlichkeitsentwicklung gehen. Also die immer so dieses, also so diese Qualitäten hat, wir öffnen uns mehr, wir wollen irgendwie mehr integrieren, wir glauben zutiefst an Kollaboration. Habe ich ja eben erzählt, einen Workshop hatte, wo im Grunde der Tenor im Raum war, nee, macht überhaupt keinen Sinn. Also wo ich irgendwie merke, da habe ich an so einer Stelle auch so ein total ein totales Ideal von menschlicher Entwicklung in mir, wo ich merke, das hat jetzt zwar mit Technik nichts zu tun, aber das ist natürlich, da habe ich eine Orientierung in mir, wie ich glaube, wie Technik dann eingesetzt wird. Weil sie natürlich auf irgendwie einer bestimmten Art von Trägerwelle in uns läuft. Und für mich ist ja KI immer so, dann denke ich immer sofort an meine ganzen Star Trek-Serien. Und da gibt es ja immer einen Computer in den ganzen Raumschiffen, den man alles Mögliche befragen kann und so weiter und so fort. Obwohl dann immer das menschliche Wesen oder das Wesen, das ist eigentlich alles menschliche Wesen, letztendlich die Lösung findet und nicht der Computer. Das ist natürlich auch irgendwie ein interessanter Aspekt. Aber der natürlich also meistens dann auch so eingesetzt wird zum Guten. Zum Wohle aller. So. Und mir fällt es auch an einer, also oder ich finde an, ich merke auf jeden Fall, dass KI mir anfängt, mehr Angst zu machen, wenn ich nicht dieses kleine menschliche Ideal in mir hochhalte. Und mich dafür zu öffnen und auch zu sagen, okay, natürlich sind die Schattenseiten da und ich bin natürlich nicht naiv, natürlich sind die Schattenseiten da und man kann es ja jetzt auch schon überall sehen, aber wieso zu merken, so, okay, es wird auch nicht zwangsläufig irgendwie in die eine Richtung rennen, weil wir als Menschheit halt auch nicht in die eine Richtung rennen. So, und das da offen zu bleiben. Ja. Darum geht es mir jetzt. Ja.
Gut, wir haben jetzt noch nicht den, wahrscheinlich haben wir ja schon einen Star Trek-Computer hier in unseren Handys. Wir werden auch nachher nochmal gleich hier was mit das nutzen. Lass uns mal kurz beschreiben, was ist denn unsere reale Basis jetzt? Also was was sind unsere persönlichen Erfahrungen? Wie nutzt du denn jetzt gerade hier das, was unter dem Namen künstliche Intelligenz kursiert?
Ja, ich nutze das, glaube ich, also ich merke schon, dass ich es über die letzten Monate jetzt immer mehr benutze, also dass ich auch so einen Gewöhnungseffekt habe, vielleicht auch so eine gewisse Scheuheit erstmal überwunden habe. Ich nutze es tatsächlich hauptsächlich, um Dinge zu erfragen. Also Recherche, aber auch Recherche wie meine Heizung blubbert und was mache ich jetzt? Oder irgendwie, ich muss, keine Ahnung, mein Herd funktioniert nicht, also technische Anleitung auf jeden Fall. Aber auch Dinge zu verstehen. Also ich muss irgendwie die Versicherung kündigen und wie kann ich das jetzt irgendwie machen? Also ich frage ganz viel Anleitungen ab. Ich benutze das für inhaltliche Recherche in meinem Bereich tatsächlich noch nicht so viel, weil die Qualität tatsächlich oft einfach noch nicht so gut ist. Also ich frage immer mal wieder ein paar Organisationsentwicklungsthemen ab oder irgendwelche bestimmten Methodiken für Workshops und so. Und da ist aber was da, also was ich da angeboten bekomme, ist einfach, hilft mir noch nicht weiter. Kommt vielleicht auch noch. Und ansonsten nutze ich es ab und zu mal für Perspektivwechsel. Also wenn ich merke, ich habe irgendwas geschrieben oder mir irgendwas überlegt, dann frage ich so ein paar Perspektiven ab und sage mir, wie würde denn eine Person das und das irgendwie annehmen oder womit muss ich da mich auseinandersetzen. Dann lasse ich meine nominale, abstrakte Schreibweise, wie Joanna mir immer als Feedback gibt, vereinfachen für unsere Blogposts. Das finde ich auch, das funktioniert ja ganz gut. Oder zumindest sagst du, das Ergebnis ist ganz gut, besser als was ich geschrieben hätte. Und dann mache ich für Geburtstage und so immer, lasse ich Gedichte schreiben und Songs. Das finde ich tatsächlich super, weil das, also so Reim ist überhaupt nicht mein Ding. Und das macht ChatGPT wirklich richtig schön, dass du sagen kannst, so wie ein Bob Dylan-Song, bitte selber Stil. Und das finde ich irgendwie cool.
Okay, aber das heißt auch, also ich benutze ja auch meistens ChatGPT, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, auch gerade jetzt in unserer etwas intensiveren Erforschung für diesen Podcast, dass ich ein paar andere Systeme auch nutzen möchte. Ja, also ich möchte mal Mistral, diesen Le Chat will ich benutzen von Mistral, weil mich das Thema digitale Souveränität und Daten in Europa versus Daten in Amerika schon sehr beschäftigt. Aber und vielleicht Perplexity oder so, dass wir uns damit auch nochmal auseinandersetzen und ein bisschen damit rumspielen, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee.
Aber wie benutzt du es denn?
Naja, ich benutze es ähnlich wie du. Also ich benutze es sehr viel für Recherche. Ich benutze es manchmal für Formulierungen, dass ich sage, okay, biete mir mal ein paar verschiedene Formulierungen an. Von ganzen Texten bin ich häufig sehr enttäuscht, weil die am Anfang immer super gut rüberkommen. Am Anfang denke ich, wow, das ist ja cool. Richtig viel Arbeit abgenommen und wenn ich dann tiefer reingehe, sehe ich, nee, das ist einfach nur, die Oberfläche ist gut, aber sobald ich ein bisschen tiefer reingehe, sind ganz viele Widersprüche, Fehler und sonstiges. Es ist einfach häufig Quatsch, was da steht. Was ich aber schon sehr häufig benutze, ist so im Sinne von Produktivitätssteigerung. Also ich lasse häufiger bei Meetings zum Beispiel, da habe ich ein Tool, was ich mitlaufen lasse, was mir danach dann die ganzen Zusammenfassungen liefert, wo ich dann in Bullet Points To-Dos rausziehen kann. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Und ich benutze es auch häufig für die Erstellung von Grafiken für unsere Blogposts oder sonstigen Produkte online. Das mache ich mit Midjourney. Da bin ich auch häufig erstmal ein bisschen, oder es ist ein interessanter Reality-Check, weil so sehr häufig werden mir sehr Stereotype Bildsprachen angeboten. Also wenn ich dann irgendwas im aktivistischen Bereich zum Beispiel beschreiben werde, habe ich immer bestimmte schlecht angezogene Menschen, die eine Faust irgendwie haben und die irgendwie so ein bisschen Che Guevara-mäßig aussehen. Aber das finde ich, da werde ich auch ein bisschen besser im Prompten. Und sonst benutze ich es schon auch sehr viel, weil ich mir einfach gesehen habe, wie viele gerade junge Leute auch damit immer sprechen. Und ich habe mir jetzt angewöhnt in den letzten Wochen viel mehr wirklich auch einfach damit verbal zu kommunizieren und Fragen zu stellen und auch für manche Themen, die mich wirklich beschäftigen, wo ich so ein erstes Sparring haben möchte, wo ich mich auch herausfordern lassen möchte in meinen Ansichten, wo ich dann auch wie ähnlich wie du eben beschrieben hast, so vielleicht andere Perspektiven einlade oder sage, ja, was könnten denn gute Argumente für oder gegen diese und diese Meinung sein, also dass ich das auch versuche, so niedrigschwellig einzubauen. Und ich finde es auch noch wirklich cool, weil ich seit Jahren Französisch besser sprechen möchte, dass ich manchmal sage, okay, ich möchte, dass du wirklich nur mit mir auf Französisch sprichst und mein Französisch auch korrigierst. Und dann kann man mich auch in der Berliner S-Bahn sehen, wie ich dann irgendwie in meinem schlechten Französisch irgendetwas sage und dann korrigiert werde und dann eine nette Antwort kriege. Also Spracherwerb finde ich ist auch ein ganz gutes Feld, um damit zu arbeiten.
Ja, super.
Lass uns noch mal einmal einen Schritt, wir haben ja eben schon mal gesagt, was uns interessiert, ne, an dem Thema KI und was so unsere Motivation ist. Aber lass uns noch mal einmal das vielleicht noch ein bisschen feiner schleifen. Also wie nähern wir uns denn dem Thema? Was würdest du sagen, sind so ein paar unserer Grundannahmen, mit denen wir ins Thema reingehen?
Genau, ich habe vielleicht... Ist ja auch das erste Mal, was ist denn der Hintergrund? Also wir haben uns ja auch dafür entschieden, dass wir das jetzt auch sehr aus unserer Perspektive machen. Das heißt also, unsere Lebensrealität, auch unserer jeweiligen Privilegiertheit oder auch da, wo wir marginalisiert sind. Wir können natürlich, wir haben eine feminine Perspektive, aber wir sind natürlich auch zwei gebildete weiße Frauen in Deutschland. Das heißt also, wir haben wahrscheinlich primär auch eine deutsche Perspektive oder dann eben auch eine europäische auf das Thema. Und dass wir es auch von diesem Standpunkt jetzt erstmal für uns, und also weil wir es uns ja für uns erschließen wollen an der Stelle. Und ich glaube, ich springe viel von dem ab, was ich eben schon gesagt habe. So, ich merke, da passiert einfach ganz viel und es verwirrt mich oft und ich kann mich nicht gut orientieren und ich kann auch in der Komplexität meines Lebens mit einem kleinen Kind und sowieso viel zu tun auch merken, dass ich mich manchmal dann vielleicht eher da rausziehen würde und dass ich es dann irgendwie auch cool finde, dass wir jetzt irgendwie das zusammen machen und ich mich damit auseinandersetze, weil ich glaube, dass Also sich sozusagen damit auseinandersetzen und diese zu gucken, da passiert was, da verändert sich was und wie orientiere ich mich denn dazu? Auch um ganz ehrlich, also meine Rolle als vielleicht auch ein mündiger Bürger da einzunehmen. Also das finde ich einfach für mich wichtig. Ich möchte mich da nicht so rausziehen, aber ich merke, es kostet mich Kraft. Und mir tut es gut, wenn ich das in Community machen kann und nicht so alleine für mich die ganze Zeit. Und dann bin ich natürlich sehr irgendwie auch mit einer Perspektive beschäftigt, wo es nicht nur um Mündigkeit geht, sondern auch um Selbstwirksamkeit, weil das ist ja nicht nur da draußen, das bricht ja nicht also nur über mich herein. Da brechen zwar auch ein paar Sachen über mich herein, wo ich überhaupt keinen Einfluss drauf habe, aber es gibt ja immer eine Sphäre von Wirkung, von Selbstwirksamkeit und ich würde gerne herausfinden, welche ist das denn? Auch ein bisschen ganz ehrlich für mein Kind. Also ne, die ist zwar jetzt noch sehr klein, aber ich meine, das geht ja immer früher los. Ich möchte auch dann irgendwie nicht abgehängt sein, sondern irgendwie auch mündig und wirksam und dann gucken, wie ich sie da drin begleite, in dieser digitalisierten Welt und KI-basierten Welt dann aufzuwachsen. Genau, und dann gehe ich das natürlich immer von dieser Inner Work-Perspektive an. Also so, was macht das mit mir? Auf welchen Hintergrund fällt das? Wie beziehe ich mich auf eine Innovation? Wo merke ich eben meine inneren Spannungen? Warum habe ich denn diese Spannungen? Wie kann ich das irgendwie unterscheiden? In welchen Rollen sind die vielleicht auch unterschiedlich? Vielleicht erlebe ich das als Privatperson anders als in meinem professionellen, in meiner professionellen Umgebung. Wie erleben andere Menschen das? Also mich interessiert einfach auch so dieser Perspektivwechsel da drin und mehr zu verstehen, was bewegt uns denn auch alle zusammen da drin. Genau, also ich glaube, das wäre es erstmal. Und wir haben die Episoden ja auch im Grunde so aufgebaut, dass wir immer erst so eine Einführung machen, auch ein bisschen mehr deinen Teil, also von deinem Hintergrund dann zu gucken, okay, was sehen wir denn gerade, was sind die großen Bewegungen, was gibt es vielleicht auch schon für Research zu bestimmten Themen und dann uns eben erstmal irgendwie auf so einem Fazit so, was ist die Bewegung, was können wir denn da sehen, ist es irgendwie homogener, heterogener, ist es schon was, wo man was ableiten könnte oder wo man eigentlich feststellen muss, nee, kann in alle möglichen Richtungen gehen. Und dann eben ganz konkrete Aspekte rauszugreifen, um die dann weiter zu erforschen und zu differenzieren. Und immer eben auch wieder darauf zurück zu reflektieren, was macht das mit uns als Individuum? Wie beeinflusst das mein Erleben, wer ich da drin bin? Was das für mich bedeutet? Wie ich mich damit orientieren kann? Wo ich mich vielleicht auch abgrenzen will? Und das einfach auch ein bisschen rauszuarbeiten. Genau.
Schön. Dann lass uns doch mal gucken. Wir haben ja gesagt, dass wir auch mal ChatGPT jetzt
im Skript momentan... Im Skript steht mal Chatty, was ich sehr süß finde.
Joanna
ist ein Nickname für ChatGPT.
Das habe ich von irgendjemandem, mit dem ich neulich gesprochen habe. Ich glaube, meine Better Place-Kollegen sprechen über Chatty. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist sehr irgendwie süß. Nett. Deswegen lass uns mal Chatty ganz kurz mit einbeziehen. Mhm. Wir wollen ja immer wieder auch mal wirklich ganz reale Technologie mit einbeziehen. Und wir haben ja uns für den Titel Agent Mensch entschieden. Und vielleicht da mal kurz die Frage an Chatty. Hallo Chatty. Wir haben eine Frage an dich. Wie definierst du künstliche Intelligenz und was ist das Besondere an KI in Abgrenzung an vorherige digitale Technologie?
Hallo. Klar, gerne. Also, wenn ich es in meinen eigenen Worten sage, künstliche Intelligenz ist im Grunde ein Bereich, bei dem Maschinen oder Programme eben so entwickelt werden, dass sie Aufgaben übernehmen, für die man normalerweise menschliche Intelligenz bräuchte. Und was KI besonders macht im Vergleich zu früheren digitalen Technologien, ist, dass sie nicht einfach nur stumpf nach festen Regeln arbeitet, sondern eben dazulernen kann, Muster erkennt und sich an veränderte Situationen anpasst. Das heißt, sie ist einfach flexibler.
Leichte Verbindungsstörungen hier. Aber okay, ich glaube, wir haben den Gist rausbekommen. Mhm. Ne? Also KI versteht sich so, dass es eben nicht nur ein Werkzeug ist, sondern wirklich ein eigenständiger Akteur. Und das fanden wir interessant, so das Verhältnis auszuloten zwischen Agency, Handlungsfähigkeit und dem Menschen. Und bisher wird ja dem Menschen eigentlich Handlungsfähigkeit zugeschrieben. Und plötzlich gibt es aber da eine Technologie, die das von sich in Anspruch nimmt, weil sie eben zahlreiche aufeinanderfolgende und aufeinander aufbauende Aufgabenketten zu erledigen vermag. Und ich fand es eben interessant, weil was Chetty ja gesagt hat, Chetty hat von selbstständigem Lernen geredet. Ja, und das ist ja auch immer etwas, was uns ja vermittelt wird, dass eben diese Systeme Algorithmen sind, die sich wirklich selbstständig weiterentwickeln, die eine gewisse Autonomie haben, die wir ja auch jetzt schon sehen, ne? Wenn du dir anschaust, zum Beispiel die ganze Softwareentwicklung, die ganzen Entwicklungen von im militärischen Bereich und so, ja, da tut sich ja sehr vieles. Und dass wir irgendwie schon auch sehen, dass eine Verlagerung von Agency von Mensch auf Maschine erfolgt und auf eine andere Art und Weise wie zuvor, weil nämlich bisher sind wir ja immer davon ausgegangen, bei vorherigen Wellen der Digitalisierung, dass was automatisiert wird, ist eher was Mechanisches. Und plötzlich sehen wir aber, dass ganz große Lebensbereiche in ganz anderen sogenannten White-Collar-Berufen plötzlich einfach davon herausgefordert werden. Und dass plötzlich künstlich intelligente Systeme in der Medizin eine Rolle spielen, bei bildgebenden Verfahren, dass plötzlich in der ganzen Kommunikation, in der Werbung, in der gesamten, auch in Bereichen wie Jura zum Beispiel, ja, dass, ich habe gerade gehört, dass in Anwaltskanzleien viel weniger junge Juristen eingestellt werden, weil man sagt, die Aufgaben, die können alle jetzt schon unsere KI-Systeme erledigen. Oder, was auch gerade sehr viel durch die Presse geht, Mensch, wir werden ganz viel Programmierung, natürlich wird auch von künstlicher Intelligenz übernommen. Ne? Da werden wir in der nächsten Folge auch ausführlicher dazu sprechen. Aber also da sehen wir eine neue Form von Agency. Und auf der anderen Seite glaube ich, was mich auch erfreut, weil ich bin gerne so dekonstruierend, dass wir das natürlich auch hinterfragen werden. Ja, ist das wirklich Lernen, was da stattfindet? Oder ist das vielleicht eher nur Fehlerbehebung? Ja, weil Lernen, genauso wie das Wort Intelligenz, setzt ja voraus, dass wir irgendwie eine Art von Bewusstsein eigentlich haben, ja, dass wir eine Reflexion darüber haben. Also wir tendieren dazu, und das ist wahrscheinlich auch von den Produzenten, die natürlich ihr Eigeninteresse haben in dem Bereich, wird uns vermittelt, als wenn das wirklich ein intelligentes Gegenüber ist. Und das, glaube ich, sollten wir wirklich hinterfragen. Ja, also deswegen so, okay, Agency, ja, da tut sich was, aber inwiefern ist das wirklich der Fall? Ich glaube, das macht Spaß, das in den nächsten Folgen immer wieder sich anzuschauen. Und diese Beziehung zwischen uns als Menschen und den Maschinen in einer höheren Auflösung einfach sich anzuschauen, wie du auch vorhin beschrieben hast, einfach mehr Bewusstsein da reinzutun. Was geschieht eigentlich an dieser Schnittstelle?
Mhm. Ja, absolut. Vielleicht schließen wir das Ganze dann mit der Frage, wie verordnest du dich denn in dem Spektrum, was du ganz am Anfang reingebracht hast, so von absolutem Hype, alle KI, das Land der Möglichkeiten sozusagen, und Doom, das der Anfang vom Ende?
Ja, also ich glaube, ich bin da sehr viel mehr bei KI as normal technology, mhm, wenn wir die beiden Artikel vom Anfang aufgreifen wollen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Eigeninteresse der KI-Industrie und ganz, ganz vielen Akteuren momentan gibt, das Thema wahnsinnig aufzubauschen. Ja, da möchte ich auch gerne noch mal ein bisschen tiefer mit dir da reingehen. Was sind denn eigentlich diese Interessen? Aber diese Interessen sind auf jeden Fall auch politischer Art. Und deswegen misstraue ich einfach CEOs, die unheimlich viel Geld damit machen, mit dieser Technologie, wenn die jetzt sagen, alles verändert sich. Mhm. Ja? Zugleich denke ich schon, dass das eine massive Auswirkung auf bestimmte Bereiche unseres Lebens haben wird, ohne Frage. Aber so zwischen Doom und Hype, also da fände ich es insgesamt wahrscheinlich, häufig bin ich schon eher doomig unterwegs, merke ich. Also ich springe eher darauf an, wenn Menschen bestimmte Gefahren skizzieren, als wenn sie mir irgendwie die wunderbaren Potenziale von der neuen Technologie und, davon erzählen. Also da tendiere ich eher vielleicht ein bisschen zu dem Doom, aber eigentlich bin ich total davon überzeugt, dass wir als Menschen das Ganze gestalten. Ja, und dass es up to us ist, dass es eben keine Entwicklung ist, die über uns hineinbricht. Was würdest du für dich sagen?
Ich glaube, ich bin auch eher doomig unterwegs, aber eben gar nicht wegen der Technologie selber, sondern wegen uns Menschen da drin. Und da bin ich natürlich jetzt auch so ein bisschen, das hat gar nicht so mit der Reaktion auf KI spezifisch zu tun, sondern so ein bisschen tatsächlich, was so vor allem in den letzten 2 bis 5 Jahren passiert ist, wo ich irgendwie merke, okay, ich beobachte viel, wo es ja eher wieder um uns gegenseitig von Zugängen auszuschließen und Gruppen von Menschen irgendwie auch wieder sehr irgendwie an den Pranger zu stellen, also den ganze Fragmentierungs- und Polarisierungsbewegung in der Gesellschaft. Und ich merke so, wenn das jetzt natürlich noch ein potenteres Werkzeug in die Hand kriegt, dann bin ich jetzt erstmal, sagen wir mal, eher dummig und was machen wir denn damit? So. Also die Technologie als solches, merke ich, betrachte ich eigentlich, wenn ich mich nur auf die Technologie beziehe, als Potenzial. Aber in Kombination mit uns als Menschheit bin ich eher so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht genau, wo das hinführt. Ich muss mal eben hier unseren Timer ausmachen, sonst klingelt der gleich. Ja, okay. Wir sind am Ende unserer ersten Episode angekommen. Genau, aber vielleicht noch ein kleiner Ausblick, was erwarten unsere Zuhörer denn?
Was wir machen wollen, wir wollen uns mit den großen Themenfeldern in dem Bereich beschäftigen, die wir heute diskutiert werden, also den Einfluss von KI auf unsere Arbeitswelt, auf Beziehungen, die Welt von Freundschaften, die Welt auch von romantischen Beziehungen. Wir wollen uns anschauen, was macht denn KI im Bereich gesellschaftlicher Zusammenhalt? Was für Entwicklungen sehen wir im Politischen? Aber auch, was sehen wir in Bezug auf Wahrheit? Was macht KI mit Medien, mit unserer Informationsdiät? Sieht die Schnittstelle zwischen KI und Bewusstsein und KI und Religion aus? Aber auch so etwas wie KI und Jura, Rechtswissenschaften. Also wir haben ein relativ breites Spektrum an Themen und da wollen wir dann immer mal wieder auch tiefer reingehen und uns mit einzelnen Sonderthemen da drin beschäftigen. Ne? Also ich glaube, wir beide freuen uns sehr auf die Beschäftigung mit Therapie. Inwiefern kann KI wirklich ein sinnvoller Coach zum Beispiel sein oder ein therapeutisches Gegenüber? Und es gibt immer wieder einzelne Artikel oder Bücher, die ich zum Beispiel lese, wo ich denke, das wäre ein super Thema für eine unserer Podcast-Episoden. Also ich habe so das Gefühl, uns gehen die Themen erstmal nicht aus.
Die Befürchtung ist auch, die habe ich auch absolut.
Ja, jetzt lass uns erstmal anfangen.
Genau, super, ich freue mich drauf.
Ich auch.
Super.
Tschüss.
Agent Mensch ist eine Produktion von Bettina Rollo und Joanna Breidenbach. Die Videography stammt von Susanne Erler. Grafik und Visuals von Sienna Powers. Die Soundscape ist komponiert und produziert von Nick Meehan. Danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.